Ich lese den Predigtext, und das ist der Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Wort vom lebendigen Gott.
Im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus habe ich so eine Jugenderinnerung. Und zwar ist im Nachbardorf, dort wo ich aufgewachsen bin, dort hat es so eine Vereinigung gegeben, St. Michaels Vereinigung. Und die haben im Jahr 1988 haben sie eine UFO-Landung erwartet. Also ganz konkret, das ist auch im Blick und so in der Boulevardpresse darüber berichtet worden. Sie haben erwartet, dass jetzt die Gläubigen entrückt werden und in eine neue Welt, in einen wunderschönen Ort werden gehen. Die Spannung ist gestiegen auf den 8. Mai, an dem Muttertag gsi. Ganz viele Schaulustige sind in das kleine Dörfchen Dotzwil gewandert oder pilgert. Die Spannung ist gestiegen, aber am besagten Tag ist nichts passiert. Gar nichts. Es sind menschliche Vorstellungen, menschliche Spekulationen und falsche Verheißungen gsi. Das gibt es immer wieder, jedes Jahr. An diesem Jahr ist ein YouTube-Video viral gegangen, wo sich dann auch andere noch so eingeschaltet haben. Da hat ein südafrikanischer Pastor, Joshua Mlakela, der hat gesagt, dass am 23., 24. September, dass Jesus wiederkommt, die Gläubigen entrückt und dass dann die siebenjährige Trübsalzeit anfängt und Jesus im 1932 endgültig wiederkommt. Das ist verkündigt worden und auch das war eine falsche Verheißung. Das Problem ist, glaube ich, dass wir so viele falsche Verheißungen schon gehört haben, dass wir es schon bald nicht mehr glauben und das Thema abgehökelt haben und sagen, das passiert sowieso nicht. Und das wäre mega tragisch, wenn das so wäre. Wir leben in der Adventszeit, jetzt gerade in der Adventszeit und erinnern uns jetzt speziell auch wieder daran. Es ist gut, wenn es jedes Jahr so eine Zeit gibt, wo man speziell daran erinnert, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. So sicher wie nach deren Adventszeit Weihnacht kommt, so sicher ist es, dass Jesus wiederkommt. Der Jakobus sagt ein gewichtiges Wort dazu, in dem Text, den wir vorher gehört haben. Und er sagt, Jesus kommt bald. Jesus, die Ankunft von Jesus ist näher, sagt er. Er gibt uns keinen Zeitpunkt, da wir wissen nicht wann, aber sie ist näher. Das ist das, was wir wissen. Und das ist so tief in der Bibel verankert, dass so viel oft, so oft kommt das vor, dass es für uns absolut entscheidend muss. Und die Leitfrage vom heutigen Morgen lautet, was bedeutet das für unser Leben heute? Bedeutet es überhaupt etwas für unser Leben heute? Und was bedeutet es für unser Leben heute? Es kann nur etwas bedeuten, wenn wir die Erwartung auch haben, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte nochmal ein Bibelwort lesen vom Jakobus, und zwar der Vers 8, wo wir jetzt aber auch gerade schon gehört haben. In dem Vers 8 heißt es, auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Es ist ganz nah. Bald. Wenn wir eine Zeitangabe haben in der Bibel, dann lautet die Zeitangabe bald. Bald. Und es ist gut, wenn wir unser Leben so ausrichten, wie wenn Jesus bald kommt. Das ist so eine Grundspannung, finde ich, ist es von den Nachfolgern Jesus, ist die, in dieser Spannung zu leben, geduldig zu warten und gleichzeitig erwarten, dass Jesus jederzeit kommen kann. In dem Text, den wir gehört haben, in den kurzen 5 Vers, kommt 5-mal das Wort Geduld vor. 5-mal Geduld. Und gleichzeitig, er kommt bald. Spürt ihr die Spannung? Und ich glaube, die ersten Christen haben schon ihre Spannung gelebt. Viele Ausleger meinen oder glauben, die ersten Christen haben geglaubt oder sind überzeugt gewesen, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Das sind sie auch. Aber es gibt auch ganz viele Bibeltexte, die uns ganz klar zeigen, dass wir uns auf eine längere Zeit einstellen sollen. Es ist so beides, es ist so die Spannung und so weiter. Das ist das, wenn wir auf die ersten Christen, und das ist ein Qualitätsmerkmal der ersten Christen, dass sie damit gerechnet haben, dass es zu ihren Lebzeiten passieren wird. Und es ist ein Qualitätsmerkmal von uns Christen heute, wenn wir glauben, es passiert zu unseren Lebzeiten. Und nicht nur glauben und sagen, sondern ganz tief im Herz tragen, das passiert zu unseren Lebzeiten. Ich glaube, biblische Texte werden uns herausfordern und sagen, es passiert zu unseren Lebzeiten. Und ich glaube, das gibt richtiges Verhältnis zu unserem Leben auf dieser Welt, wenn wir das glauben. Und da können wir von den ersten Christen lernen. Geschichte läuft nicht in einem Kreis. Geschichte läuft auf einen Punkt zu, auf ein Ziel zu, wo der König aller Könige kommen wird und die Welt wieder herstellen und erneuern wird. Auf das hin läuft die Welt. Wir leben heute extrem stark in der Versuchung, dass wir uns im Vorletzten einrichten. Das ist gerade so bequem. Das Leben bringt uns gerade so viel Gutes und so weiter. Und da ist die Gefahr riesig, dass wir uns hier einrichten, weil die Welt so viel bietet tut. Dass die Welt das Vorletzte zum Letzten wird für uns. Das ist eine riesige Gefahr, weil wenn das passiert in unserem Leben, dann verlieren wir beides. Verlieren wir Perspektive nach dem Letzten und gleichzeitig die Wachsamkeit, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden in dem Leben hier, auf dieser Welt, falsche Prioritäten setzen. Beides. Unsere Wachsamkeit, Gott verloren, und wir werden falsche Prioritäten setzen. Und ich befürchte ganz fest, dass wir fest auf so an dem Punkt stehen, dass wir die Erwartung von der Wiederkunft Jesus so weit weggeschoben haben, uns so eingerichtet haben im Vorletzten, dass wir beides verloren haben. Bereitschaft, wenn Jesus wiederkommt, aber auch Prioritäten, tiefe Wirkung in dem Leben. Was bedeutet das? Und über das reden wir heute. Was bedeutet es denn im heutigen Leben, dass Jesus wiederkommt und dass er wahrscheinlich zu unserer Lebzeiten wiederkommt? Der Jakobus braucht ein wunderschönes Bild aus der Landwirtschaft im Vers 7. Liebe Brüder, habt Geduld. Kommt wieder Geduld. Wenn ihr euch darauf achtet, kommt fast immer Geduld vor. Geduld. Das sollte die Kernkompetenz von einem Nachfolger von Jesus. Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling einfach nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Der Bauer, der sagt, er wartet und hofft, aber er weiß, der Ernte kommt. Nicht, weil er alles unter Kontrolle hat, sondern weil Gott das System von der Natur führt. So gewiss der Regen kommt, so gewiss kommt Jesus Christus zurück. Ich bin selber auf dem Bauernhof aufgewachsen. Wir hatten Milch- und Obstwirtschaft im Thurgau draussen. Einen Haufen Obst. Und ich mag mich ganz gut erinnern, halt, so ein bisschen an meine Kindheit, wo wir arbeiten mussten. Und das Obst ist eine Kultur, die das ganze Jahr zu tun gibt. Im Winter ist der Winterschnitt dran und dann haben wir als Kind die ganzen Äste zusammenführen mit dem Traktor und haben sie alle auf einen Haufen gehört und ein riesiges Feuer gemacht. Und haben Herdöpfel und Würstbrötchen auf dem Feuer. Dann, das war im Winter, in unseren Winterferien im Februar, Skifahren war kein Thema bei uns. Dann es ist weitergegangen, so im Sommer, wenn es ganz richtig heiß war, das war Winterkälte, die Sommerhitze, dort haben wir Äpfel auspflücken. Weiss jemand, was Äpfel auspflücken bedeutet? Das heisst, man geht hier alle Bäume durch, die ganze Plantage durch und schaut, wie viele Äpfel das hat und schneidet immer, wenn es 3 hat, zum Beispiel einen Knospen, schneidet man 2 ab, dass der, der noch übrig bleibt, sehr gut kann wachsen und Qualität 1a gibt, weil es im Thurgau gibt es nur Qualität 1a. Also wenn unsere Kollegen in Bade gegangen sind, gehen schwimmen oder im Bodensee gegangen sind, sind wir am Äpfel auspflücken gewesen. Es hat auch jemandem Spass gemacht. Wir haben zum Beispiel einmal entdeckt, dass man doch so einen Äpfel, also die kleinen Äpfel, die man ausgepflückt hat, man können auf einen Ast aufziehen und dann hat man können so zack so schiessen und man ist so 100 Meter und weiter gekommen. Also wir haben auch immer sehr viel Spass gehabt, aber es hat auch sehr viel Mühe, Arbeit und Geduld gebraucht. immer so viel arbeiten und die Spänli haben es anders gehabt. Aber alles ist unter dem Horizont gestanden, der Herbst kommt. Die Ernte kommt. Und wir Kinder haben einmal im Jahr den Alltag gehabt und das war im Herbst gewesen. Heute haben wir das Geld bekommen für ein Jahr arbeiten, 200 Franken oder so. Und mit dem Geld, dann war gerade der Jahrmarkt zusammen, sondern mit dem haben wir auf den Jahrmarkt und uns einen schönen Tag machen. Aber das ganze Leben, das ganze Bauernleben ist unter dem Horizont gestanden, der Ernte kommt. Völlig klar, man hat sich gar nicht überlegt, dass sie nicht kommen können. Es war völlig klar gewesen. Und so in dieser Selbstverständlichkeit, sagt Jakobus, sollen wir heute aufs Ziel zulaufen. Jesu Wiederkunft ist so sicher wie eine Töpfelernte im Herbst. Die Wiederkunft von Jesus ist nicht symbolisch, es ist nicht poetisch, sondern sie ist real. Und es soll die ganze Haltung von einem Nachfolger von Jesus Christus prägen. Diese Perspektive, Jesus kommt wieder. Diese Perspektive bewahrt uns vor Resignation und auch davor, dass wir das Heil in dieser Welt suchen, im Vorletzten. Diese Perspektive, Jesus kommt wieder. C.S. Lewis hat gesagt, gerade weil wir etwas anderes mehr lieben als diese Welt, also darum, wie wir glauben, es gibt eine Erntezeit, wie wir glauben, Jesus kommt wieder, darum, das gibt erst Qualität in das Leben hinein. Das verändert das Leben da schon. Lieben wir diese Welt, das Vorletzte, mehr als jene, die nichts anderes kennen? Es geht nicht um eine Weltflucht. Wenn ich darüber rede, dass wir die Wiederkunft von Jesus in unsere Perspektive gewinnen, dann geht es nicht darum, dass wir von dieser Welt fliehen, sondern dass diese Welt durch diese Perspektive auf die Wiederkunft Jesus eine Qualität gewinnt. Dort, wo wir uns bewusst sind, dass diese Welt das Vorletzte ist und das Letzte erst kommt, dort werden wir auf dieser Welt gelassener, freier und verantwortlicher leben. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt, die Arbeit in der Obstplantage, die hat einen Haufen Geduld, die hat einen Haufen Mühe und Ausdauer gekostet. Der Jakobus braucht 5-mal das Wort Geduld. 5-mal das Wort Geduld. Das bedeutet, dass Geduld eine Kernkompetenz der Nachfolger von Jesus soll sein. Kennt ihr das Gebet? Herr, lehre mich Geduld, aber bitte sofort. Geduld. Und wenn ich dich frage, wie stark bist du in der Geduld in der Skala von 0 bis 10? Dann weiss ich nicht, was du sagen. Kannst du das ja mal kurz überlegen. Der Jakobus, er sagt 5-mal Geduld, aber braucht 4-mal das gleiche griechische Wort und einmal ein anderes Wort. Das ist aber hochspannend. Er hat 2 verschiedene Wörter. Im Deutsch stehen sie immer gleich. Beide sind nötig, beide ergänzen sich und prägen das Warten. Das erste Wort, das er braucht, das kommt 4-mal vor, das ist Makrothymia. Makro, gross, Thymia, Geduld, also grosser Mut, Langmut heisst das eigentlich. Makrothymia heisst Langmut gegenüber Menschen. Da geht es ganz stark um Langmut gegenüber Menschen. Geduld mit Menschen. Das bedeutet, Langmut bedeutet, dass man keine kurze Zündschnur hat, sondern dass man nicht, dass man nicht aufbraust, dass man nicht nachtragend ist und nicht verbittert. Unser Leben soll Gott, Jahwe, widerspiegeln. Von ihm heisst, und das ist Langmut vielleicht am schönsten beschrieben, in 2. Mose 34 heisst von ihm, dass er langsam zum Zorn und grosser Gnade ist. Unser Leben, hier auf dieser Welt, mit der Perspektive der Wiederkunft von Jesus, soll der Gott widerspiegeln, der langsam zum Zorn und grosser Gnade ist. Im Miteinander. Gemeinschaft hat in der Bibel, das Miteinander von den Nachfolgern von Jesus, hat in der Bibel einen extrem hohen Stellenwert. Das versöhnte Miteinander hat einen extrem hohen Stellenwert. Es gibt fast nichts anderes, wo in der Bibel so hoch gehalten wird. Eine richtig hohe Dringlichkeit, weil es auch ein Vorgeschmack ist auf die neue Schöpfung. Auf das, was dann kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt die neue Schöpfung. Ich lese vor, den Vers 9. Ärgert euch nicht übereinander. Das ist die Geduld, das ist die Langmut. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Das finde ich spannend, oder? Sich nicht übereinander ärgern, steht in dieser Perspektive, dass Gott richten wird und der Richter schon vor der Tür steht. Dass Jesus bald kommt. Und das ist nicht eine Drohung, pass auf, mach keinen Fehler, sonst schlägt Gott rein. Sondern soll unsere Perspektive auf Gott richten und sagen, hey, zwischen dir und dem Nächsten ist Gott und ihm gehört das Gericht. Wir sollen nicht gegeneinander murren, weil der Richter schon vor der Tür steht. In unserem Alltag ärgern wir uns doch so schnell, oder wir murren, andere Übersetzungen sagen murren, übereinander murren. So schnell ärgern wir uns über den anderen, über sein Verhalten, vielleicht auch über Unterlassungen. Und dann so typische Reaktionen sind dann, dass man innerlich über den klagt, dass man aus dem Weg geht, wenn sie in der Kirche ist, dass man schlecht redet über ihn oder dass man auf Rückzug geht. Hey, wie manche Nacht habe ich schon nach einer gewissen Begegnung oder so schlecht geschlafen und habe mir ausgemalt, was wahrscheinlich der andere gedacht hat oder der andere wollte sagen, rein spekulativ. Das ist so das, was passiert untereinander. Und ich bin immer wieder total erschreckt, wie viele Menschen das wir haben, gerade auch in unserer Gemeinschaft in der Seetalkirche, die sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Und da meint er, das soll eine Kernkompetenz von uns, soll der Umgang miteinander, Langmut, Langmut, Geduld haben miteinander. So wie der Paulus im Römer 2, Vers 1 sagt, wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, die Schuld auf sich geladen haben, die schlecht gelebt haben, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Wer richtet über andere, der richtet sich selber. Es gibt ein eindrückliches Beispiel von David. Oder ich finde, David ist ein eindrückliches Beispiel für das. Der David war total loyal gegenüber dem König Saul, aber der König Saul hat ihn wollen umbringen. Über lange Zeit hat er ihn verfolgt. Später hat der König David einen Sohn gehabt, der gegen ihn rebelliert hat und ihm den Thron hat wollen stellen. Und trotzdem hat David keine Rache will erleben, sondern hat ganz eine andere Haltung gesagt, ich überlasse Gott. 2. Samuel 22, Vers 48, Loblied von David, ganz am Schluss von seinem Leben, sagt er ist der Gott, der denen vergilt, die mir Böses wollen. David hat gewusst, Rache gehört nicht ihm, ich muss mich gar nicht ärgern über den anderen, ich kann es Gott überlassen. Er tut die Gott zwischen dir schalten, das Dreieck hineinschalten und sagen, die Schwierigkeit, die ich mit dem anderen habe, ich schaue das mit Gott an. Und Gott, er ist ja der, der am Schluss so richtet und er ist so der, der es objektiv sieht. Er ist der, der alles objektiv sieht, auch meine Probleme oder meine Fehler, die ich selber ja oft gar nicht sehe. Dass wir uns gut verstehen. Langmut hat nichts damit zu tun, dass wir Verletzungen verharmlosen. Es gibt Sachen, die uns Menschen verletzen und müssen angesprochen werden, wo wir mit den Menschen in die Vergebung hineingehen und um Vergebung bitten und um Vergebung empfangen dürfen. Unbedingt, der Prozess ist extrem wichtig. Aber es geht um eine Grundhaltung. Die Rache gehört Gott. Er kommt mit jedem Menschen zum Ziel. Und er steht schon vor der Tür. Die Wiederkunft von Jesus ist näher. Er kommt. Und darum gilt, was im Epheser 4, Vers 32 steht, seid stattdessen freundlich und mitfühlend miteinander, zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist es. Das soll unsere Kompetenz sein auf dieser Welt, im Hinblick auf das, dass Jesus wiederkommt und dass Jesus bald wiederkommt, dass wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das soll unsere Grundhaltung sein. Und es ist gut, immer wieder mal hinsitzen und so eine Rundumsicht machen, wo sind die Menschen um mich herum, in welcher Beziehung lebe ich zu diesen Menschen, wo geht es darum, zu mal Sachen in Ordnung zu bringen oder Sachen zu klären. Das ist sein, die Geduld gegenüber anderen Menschen. Eine Kernkompetenz von Nachfolgern von Jesus, die im Blickfeld haben, dass Jesus wiederkommt. Die zweite Kernkompetenz ist Hypomonä. Gleich übersetzt im Deutsch, auch mit Geduld übersetzt, wie Makrothymia. Aber es heisst Ausharren im Leid. Da geht es nicht um Menschen, sondern um Umstände. Das ist die zweite Geduldsform. Umstände. Geduldig sein in schweren Umständen. Kürzlich hat mir ein Mann erzählt, und diese so Geschichten gibt es so ganz viele, der gesagt hat, im Moment kann er sich nicht vorstellen, einen Fuß in eine Kirche zu stellen, weil er hat so viel Schwieriges erlebt in seinem Leben. Mit Gott will er gar nichts mehr zu tun haben, weil Gott, wo war Gott in diesen Zeiten und so weiter. Das ist so das, was wir erleben. Und Hypomonä meint gerade das Gegenteil. Hypomonä heisst wörtlich drunter bleiben. Es gehört dazu. Schwierige Umstände gehören zu unserem Leben. Wo Gott aus dem David den König wollte machen, hat er keine Kronen bekommen, sondern den Goliath. Deine Herausforderungen bereitet dich auf deine Bestimmungen vor. Wo Gott aus dem Mose einen Leiter machen wollte, hat er ihm keine Bühne gegeben, sondern die Wüste. Manchmal finden wir unsere Offenbarung und unsere Bestimmung in der Einsamkeit. Wo Gott die Esther zur Königin machen wollte, hat ihr keinen Komfort gegeben, sondern eine Krise. Der Mut, unser Mut wächst dort, wo unsere Bequemlichkeit anfängt. Jakobus 5, Vers 10, steht folgender Vers. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Und jetzt kommt zuerst mal das Wort Hypomonä. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das, was der Hiob gelebt hat, das ist Hypomonä. Das ist Geduld in schwierigen Umständen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Viele kennen die Geschichte vom Hiob. Hiob hat ganz, ganz eine schwere Geschichte. Niemand von uns hat wahrscheinlich nur annähernd so eine schwierige Geschichte. Der Hiob hat seine 10 Kinder verloren. Er hat seinen ganzen Besitz verloren und auch seine Gesundheit. Seine Reaktion war Fragen, Klagen und Tränen, aber er ist bei Gott geblieben. Er hat ausgeharrt in seiner schwierigen Situation, auch wenn er die Lösung nicht sofort gesehen hat. Er hat darauf vertraut, auf ein gutes Ende von Gott. So wie es in dem Vers geheißen hat. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er hat vom Ende her gedacht. Er hat vom Ende her gedacht und gewusst, Gott macht es gut. Und das hat ihn durchgehalten. Vom Ende her denken. Gott macht es gut. Ich denke an meinen Vater, der dieses Jahr gestorben ist im August, der vor 2-3 Jahren die Diagnose Prostatakrebs bekommen hat und mit einer grossen Überzeugung und Glaubensgewissheit gesagt hat, ich mache nichts. Ich gehe der Herrlichkeit entgegen. Es ist okay. Ich gehe. Ich glaube, dort, wo wir diese Perspektive haben, die Hypomonä, für mich ein Beispiel von Hypomonä, ein grosses Vorbild, mein Vater für mich. Gerade auch, wie er in den letzten Jahren das getragen hat. Hat auch damit zu tun, dass wir Perspektiven haben nach vorne. Dass wir glauben, Jesus kommt wieder. Dass wir glauben, Jesus macht alles neu und es gibt ein gutes Ende. Dann würden wir ganz anders können in unseren Schwierigkeiten bleiben. Und fragen vielleicht nicht Gott immer gerade, wenn es schlecht läuft im Leben, warum lässt Gott dazu? Hey, wenn Gott die schwierige Sache in deinem Leben zulässt, und ich sage das mit... Wenn Gott, dann heisst das nicht, dass er dich... Dann ist das nicht ein Mangel an Liebe, sondern ist die Vollendung von der Liebe. Weil er dahinter sieht. Weil er mehr weiss. Wie ich es vorher schon gesagt habe. Wo der König, wo Gott aus dem David den König hat wollen machen, hat er ihm keine Krone gegeben, sondern einen Goliath. Weil unsere Herausforderungen bereiten uns auf unsere Bestimmung vor. Und da ist die Liebe von Gott drin. Aber es braucht Perspektive. Es braucht eine Ewigkeitsperspektive. Paulus sagt im 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Liebe Leute, über den zweiten Teil von dem Vers verlieren, in unserem Leben, im Vorletzten, wenn wir glauben, das Vorletzte ist das Letzte, wenn wir den zweiten Teil verlieren in unserem Leben, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird, dann haben wir verloren. Dann würden wir nicht können hypomanieren, wenn wir haben die Kernkompetenz von Christen in dieser Welt nicht können leben. Weil uns Perspektive fehlt. Die Leiden sind zeitlich, die Herrlichkeit ist ewig. Paulus sagt das auch im Römer 8. Er sagt, das, was wir auf dieser Welt leiden, ist nichts zu der Herrlichkeit, die wir später bei Gott erleben werden, wenn wir nicht an die Herrlichkeit später bei Gott glauben. Dann werden wir auch mit dem Leiden auf dieser Welt mit dieser grossen Problem haben. Und sie würden uns aus der Bahn rühren. Sie dürfen uns aus der Bahn rühren. Haben wir es richtig verstanden? Hiob, der hat geklagt, der hat Tränen gehabt, hat alles gehabt, aber ist immer bei Gott geblieben. Das ist es, was ihn ausgemacht hat. Seine Freunde, die haben angefangen zu philosophieren über Gott. Und gesagt, warum lässt Gott das zu und so weiter, hat philosophiert über Gott. Der Hiob hat in diesem ganzen Buch, Hiob 42 Kapitel, über 50 Mal mit Gott geredet. Über sein Elend. Das ist Hypomonie. Hypomonie. Makrothymia. Hypomonie. Zwei griechische Begriffe, ein Morgen, das sollte gehen. Und liebe Leute, ich meine das wirklich ernst. Ich glaube wirklich, das sind Kernkompetenzen für uns Nachfolger von Jesus. An diesen zwei Sachen müssen wir wachsen. Beziehung zu den anderen. Versöhnte Beziehungen mit Menschen um uns herum haben. Nicht stehen lassen, wenn etwas nicht stimmt. Und wenn Gott uns Leiden zumutet, drunter bleiben. Mit einer Perspektive nach vorne. Jesus kommt wieder, er steht schon vor der Tür. Wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten. Glaubst du das? Glaubst du, dass es zu deinen Lebzeiten kommt? Jakobus 5, Bedingung für das Ganze. Bedingung ist, steht im Vers 11, den ich gelesen habe. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das müssen wir wissen. Wenn uns der Boden fällt, wenn wir nicht glauben, dass Gott gut ist und dass Gott gut meint mit uns, dann werden wir große Probleme auf dieser Welt. Das ist die Basis vor allem, dass wir glauben, Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das ist er. Er fühlt mit. Das ist ein Wort, wo der Bauch vorkommt. Dein Geweide im Griechischen. Da habe ich jetzt auch nicht mehr zumut, wir haben ja schon zwei gehabt. Aber es heisst eigentlich, Gott dreht seine Eingeweide um. Wenn er sieht, wo du durchgehst, wenn er die Person, die ich vorher erzählt habe, die nicht mehr den Fuß in der Kille stellen will. Wo war Gott in dem ganzen Leid? Voller Mitgefühl. Er leidet mit, er ist da. Und Barmherzigkeit. Das ist Gott. Gott ist gut. Und es ist gut, wenn du glaubst, dass Gott gut ist. Und Erfahrungen darfst machen. Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig davon, wie es dir gerade geht. Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig von dem, was er dir in deinem Leben zumutet. Gottes Liebe zu dir ist völlig unabhängig von allem, was in deinem Leben passiert. Gottes Liebe zu dir, der Kristallisationspunkt von Gottes Liebe zu dir, zeigt sich am Kreuz von Jesus Christus. Und er sein Leben für dich gegeben. Das ist die Liebe von Gott. Und daran dürfen wir uns halten. Gott leidet mit dir. Deine Not berührt ihn. Jetzt kommen wir zur Gratulation, zu den Gratulationen. Es gibt noch ein drittes griechisches Wort heute. Im Vers 11 hat es geheißen, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben, Makarios. Makarios, Entschuldigung, Makarios. Das dritte Wort, aber das ist auch ein einfaches. Makarios ist ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament. Da kommt in der Seligpreisungen von Matthäus 5 immer wieder. Wo es heisst, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Selig sind die traurig sind, weil sie werden getröstet werden. Selig sind die in meinem Namen, Makarios, die in meinem Namen verfolgt werden. Sie werden Gottes Reich sehen. Und spüren da, Makarios ist Menschen zugesprochen, die durch schwierige Situationen gehen. Es ist nicht die, die gerade auf der Sonnenseite vom Leben sind. Glücklich zu schätzen, die, die durchgehalten haben. Makarios ist keine Oberflächenfreude, sondern gilt denen, die in Gottes Nähe stehen und unabhängig von Erfolg, Leid und Umständen leben. Also der Begriff ist völlig unabhängig von Erfolg, Leid und Umständen. Makarios ist, wenn man im Herbst Ernte fahren mit einem vollgeladenen Wagen mit dem Traktor zum Obsthändler fahren, das ist Makarios. Und dann auf die Waage gestellt, der Wagen, ins Restaurant hineingeht, wegen und noch Kegifrette bekommt als Lohn. Makarios ist, wenn man am Ende vom Herbst Geld bekommt, die 200 Franken. Makarios ist, wenn man am Jahrmarkt darf das Geld verprassen. Makarios ist der Hiob am Ende. Ja, Hiob 42, wo er einen doppelten Besitz hatte. Das ist Makarios. Einen doppelten Besitz. Am Schluss hat er 14.000 Schäfe, 6.000 Kamel, 1.000 Ochsen gespannt und 1.000 Eselinnen. Er hat nochmal 10 neue Kinder bekommen. 7 Söhne, 3 Töchter. Und über diese Töchter heisst, ganz besondere Töchter sind da gewesen. Mehr, also im Thurgau gibt es die Apfelkönigin. Jedes Jahr wird eine Apfelkönigin gewählt im Thurgau. Und die hilft mit, so die Obstprodukte zu vermarkten. So. Die hat ein Jahr lang hat sie ein Auto zur Verfügung und so weiter, hat verschiedene Auftritte und tut die Äpfel, die ganze Industrie da ein bisschen vermarkten. Das ist die Apfelkönigin. Der Hiob hat nach Ostköniginnen bekommen. Hiob 42, Vers 15. Im ganzen Land fand man keine so schönen Frauen wie die Töchter von Hiob. Und da geht es im Fall, gell? Da geht es nicht um Sexappeal oder so etwas. Da geht es um Schönheit. Da geht es um Schönheit von der Neuschöpfung. Da wird uns etwas gesagt. Also ich meine, für uns Männer ist das vielleicht das Größte, was es gibt, eine schöne Frau. Vielleicht, also etwas Schönes. Das ist ein Bild für das, was kommt. Für die Herrlichkeit, für die Schönheit von der Neuschöpfung. Makarios. Die schönsten Frauen waren. Und ihr Vater bedachte sie wie ihre Brüder mit Erbbesitz. Völlig kulturfremd. Das war nicht, überhaupt nicht normal, dass Frauen, Töchter ein Erbe bekommen haben. Damals. Aber sie haben es bekommen, unverdient. Aber das ist ein Bild für unsere Zukunft, für die Wiederkunft von Jesus, wenn er wiederkommt, für die Neuschöpfung. Unverdient ein Erbe bekommen. Wir alle. Niemand von uns hat es verdient. Wir werden in die Schönheit eingehen und werden Miterben sein von Jesus, heißt es in der Bibel. Wenn Jesus wiederkommt, wir kommen das Erbe über unverdient aus reiner Gnade. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. So schön an mir hier, heute im Advent. Wir warten nicht auf ein UFO, nicht auf Spekulationen und Berechnungen. Wir warten auf den Herr der Geschichte. Unsere Kernkompetenzen sind geduldig mit Menschen und standhaft im Leid. Unsere Kernkompetenzen sind geduldig mit Menschen, standhaft im Leid. Unsere Kernkompetenzen sind geduldig mit Menschen, langmütig, nicht nachtragend, versöhnt, standhaft im Leid. Bereit zum Drunterbleiben mit der Perspektive, Jesus kommt wieder. Gott ist treu, Gott ist gut, er ist mitfühlend, er ist barmherzig. Jesus kommt wieder. Nicht vielleicht, nicht symbolisch, wirklich. Makarios, glücklich zu schätzen sind die, die geduldig gewartet haben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die fruchtbare Spannung, die wir dürfen drinnen leben. Die Gewissheit, du kommst wieder und gleich ganz auf dieser Welt unsere Berufung leben. Und nie vergessen, du kommst wieder. Nie vom Ende her, immer vom Ende her denken. Herr, hilf uns da dabei. Schenk du, dass in jedem Einzelnen, wo wir da zusammen sind, heute Morgen, dass wir die Gewissheit uns tragen. Du bist nahe. Wahrscheinlich passiert es zu unseren Lebzeiten. Herr, lass uns Menschen sein, die auch das bei uns in der Gemeinschaft von der Seta-Kirche einüben, die Langmut unter uns Menschen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen auch gerade für die Menschen, die gerade durch schwierige Zeiten gehen, die Leid zu tragen haben, die Krankheit zu tragen haben, die Zerbruch zu tragen haben. Herr, gib ihnen Kraft. Herr, gib ihnen Perspektive durch das Leid durch zu dir. Herr, wir wollen treu sein und glauben, du bist gut und du machst es gut und du bist gut zu uns. Jederzeit, unabhängig von meinem Ergehen, unabhängig von meinen Umständen, du bist gut. Dir vertrauen wir. Amen. Amen.
Suchst du Hoffnung, die treibt? Manchmal ist es einfach ein Wort, das unser Herz trifft. Lebensnäher, persönlich und hoffnungsvoll. So ist die gute Nachricht von Jesus. Wir als Seta-Kirche teilen Impulse, ehrliche Geschichten und Glauben, die im Alltag lebt. Unser Wunsch ist es, die gute Botschaft in jedes Wohnzimmer zu bringen. Und du kannst uns dabei unterstützen. Abonniere unseren Kanal. Klick auf die Glocke. Du unser Video liken, sodass die gute Botschaft viele erreicht. Wenn dich aus der Predigt etwas ermutigt hat oder du uns eine Rückmeldung geben willst, dann schreib sie in die Kommentare. Wir freuen uns, von dir zu hören. Dein Kommentar kann andere ermutigen oder stärken. Und genau für das sind wir da. Nicht für Likes oder Profit, sondern wir möchten, dass die gute Botschaft viele Herzen erreicht. Danke vielmals. Bis bald hier auf unserem Kanal. Pütti Gott!